Ich selber heiße Angela Klein und bin Redakteurin der Sozialistischen Zeitung,
die
ihr auch da hinten sehen könnt. Wir haben im Juli letzten Jahres einen Artikel veröffentlicht eines polnischen Kollegen über die Lage der Bergarbeiter im Donbass. Und dort war geschildert, wie die Kumpel fürchten um ihre Existenz, weil sie von zwei Seiten in die Zange genommen sind. Auf der einen Seite sehen sie, dass im russischen Teil des Donbass-Gebietes zahlreiche Zechen geschlossen worden sind. Auf der anderen Seite sind sie konfrontiert mit der Sparpolitik und den Auflagen der EU und des Internationalen Währungsfonds. Und es drohen ihnen auch von da großes Ungemach. Darüber wird Pavlo sprechen heute Abend auch. Und das fand ich interessant genug, so dass ich mir gedacht habe, es würde sich lohnen, einmal eine Stimme aus der Ukraine zu hören, die jetzt eher mit konkreten Problemen der arbeitenden Bevölkerung zu tun haben und weniger sich in die großen ideologischen, geopolitischen Debatten begibt, die bei uns so angesagt sind, insbesondere auf der Linken.
Schönen guten Abend, liebe Kollegen, liebe Freunde. Große Freude, hier bei Ihnen zu sein. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich heiße Pavlo Lisjanski. Ich wurde geboren und bin aufgewachsen in Donbass. Mit 15 Jahren war ich schon im Bergwerk. Ich bin ein Bergbauingenieur und zwar in der vierten Generation. Als ich angefangen habe, in der Bergwerkhochschule zu studieren, so habe ich die erste Gewerkschaft, unabhängige Gewerkschaft, studentische, im Donbass gegründet. Und nach dem Abschluss meines Studiums kam ich zurück in das Bergwerk, woher ich gekommen bin, und ich trat auch der unabhängigen Gewerkschaft der Bergleute der Ukraine bei. Ich befand mich ständig im Donbass und alle Ereignisse, die stattgefunden haben, auch die letzten, das hat sich alles vor meinen Augen ereignet. Ich befinde mich jetzt auf dem Territorium, das jetzt unter der Kontrolle der Ukraine sich befindet. Und davor, 6 Monate lang, hatten bei uns die Separatisten die Kontrolle. Ich bin tätig in der unabhängigen Gewerkschaft der Bergleute der Ukraine seit 2010. Und am Ende von 2014 wurde ich zum stellvertretenden Vorsitzenden dieser Gewerkschaft gewählt. Also mein Betreuer und Lehrer ist Michail Wolaniec, das ist der Vorsitzende der Gewerkschaft. Und zwar ist er Vorsitzende der unabhängigen Gewerkschaft der Bergleute der Ukraine seit vielen, vielen Jahren. Also die unabhängige Gewerkschaft der Bergleute der Ukraine ist 1991 entstanden. Und zwar entstand diese Gewerkschaft nach einer sehr großen gewerkschaftlichen Aktion der Kumpel. Und zwar, warum ist es zu der Gründung dieser Gewerkschaft gekommen? Die alten sowjetischen Gewerkschaften haben aufgehört, die Rechte der Bergleute zu verteidigen. Deren Tätigkeit beschränkte sich nur darauf, dass sie die Anweisungen für Erholungsheime verteilten oder kleine Geschenkchen zu runden Feiertagen präsentierten. Und es konnte nicht weiter so auch gehen. Deswegen bei der Aktion der Gewerkschaft gegen die damaligen Zustände wurde beschlossen, eine unabhängige Gewerkschaft zu gründen. Zurzeit ist es die größte Struktur der unabhängigen Gewerkschaft der Ukraine überhaupt. Denn im Kohlebergbau sind zurzeit etwa zwischen 130 und 150.000 Kumpel tätig. Und 45% aller Tätigen sind Mitglieder unserer Gewerkschaft. Das heißt, es sind etwa zwischen 50 und 60.000 Personen. Und zwar bleiben wir nicht dabei stehen, wir entwickeln uns ständig und wir bekommen einen ständigen Zuwachs an Mitgliedern. Denn alleine unsere Gewerkschaft ist in der Lage, qualitativ die Rechte der Arbeiter zu schützen. Ich habe bereits erwähnt, dass Michail Wolynets an der Spitze unserer unabhängigen Gewerkschaft steht. Und zwar ist Michail Wolynets ein echter Führer der Gewerkschaft. So geschah es gestern und heute in der Ukraine, fand in Kiew eine Aktion statt der Gewerkschaft. Bei dieser Aktion, unter seiner Führung, bei dieser Aktion wurde verlangt, dass die antisoziale Politik der Regierung gegenüber der Bergleute eingestellt wird. Nach den Informationen, die mir jetzt zugegangen sind, ist die ukrainische Regierung uns entgegengekommen und es wurde eine Kommission, ein Ausschuss gegründet, um diese Situation zu beheben, die entstanden ist. Das versprach der Premierminister. Zur Struktur der unabhängigen Gewerkschaft. Es geht von unten nach oben. Und das Hauptorgan der Gewerkschaft, das ist der Rat der Vorsitzenden. Das heißt, das ist der Rat der Vorsitzenden der Basisorganisation der Gewerkschaft. Und zwar alle Beschlüsse und Entscheidungen werden getroffen kollegial bei den Sitzungen dieses Rates. Und zwar sind unsere Organisationen, Basisorganisationen überall vorhanden, wo es Bergwerke, Kohlebergbau gibt. Das sind Lugansk, Donetsk, Dnipropetrovsk, Lviv, Volyn, überall. Und zwar zu unserer Gewerkschaft gehören nicht nur die Kumpel, die beim Kohlebergbau tätig sind, sondern das sind auch die Werktätigen, die in Salzgewinnung auch arbeiten, im Torf, in der Torfgewinnung und Gasförderung. Also, wie Sie wissen, wie existiert so eine Gewerkschaft? Die existiert dank der Beiträge der Mitglieder. Also in jedem Betrieb gibt es eine Basisorganisation der Gewerkschaft und die entscheiden, wie hoch der Beitragssatz ist der Gewerkschaft. Und von diesen Beiträgen, die dann einlaufen, werden nur 15% in die höher stehende Gewerkschaftsorganisation weitergeleitet. Den Rest, also 85%, behalten sie und benutzen zur Entwicklung der Gewerkschaft im Betrieb. Unsere Gewerkschaft ist die demokratischste Gewerkschaft in der Ukraine. Aber bei unserer einer der Sitzungen, der letzten Sitzung, haben wir besprochen, wie können wir die soziale Politik nicht nur in unserer Branche beeinflussen, sondern auch überhaupt auf die soziale Politik im Land insgesamt. Und es wurde ein Beschluss gefasst, dass wir eine große Gewerkschaft gründen müssen, zu der also nicht nur die Bergleute gehören sollen, sondern auch die Vertreter anderer Branchen. Auf diese Weise entstand die Konföderation der unabhängigen Gewerkschaften der Ukraine. Und dazu gehören etwa 10 verschiedene Berufsarten und Branchen. Also dazu gehören Mitarbeiter, die Mediziner, Mitarbeiter der Bildung, des Bildungswesens, die Eisenbahner, auch verschiedene Fabriken, zum Beispiel Tabakfabriken und andere, eine ganze Reihe anderer Fabriken. Insgesamt gehören zu der Konföderation der Unabhängigen Gewerkschaft der Ukraine etwa 240.000 Mitglieder. Also zurzeit gibt es in der Ukraine nur 2 solche große Strukturen. Das ist die Konföderation der Gewerkschaft der Ukraine. Das sind noch die übrig gebliebenen aus der sowjetischen Zeit Gewerkschaften der Ukraine und unsere Konföderation, das heißt die Unabhängige Gewerkschaft der Ukraine. Und zwar Vorsitzende dieser Konföderation der Unabhängigen Gewerkschaften der Ukraine mit vielen Branchen und Führer ist auch Michail Wolynets, das heißt unser Bergbau-Gewerkschaftler. Vor einem Jahr wurde er wiedergewählt, und zwar einstimmig. Also die Regierung der Ukraine hat einen Beschluss gefasst über die Einstellung der staatlichen Subvention im Bergbau. Und im Haushaltsplan, bestätigt vom Parlament, von der Werchowna Rada für das Jahr 2015, gibt es keine Artikel über die Kosten für die Umstrukturierung, Umrüstung der Bergbau und auch keine Posten über die Löhne der Kumpel. Natürlich war keiner darauf gefasst, dass es solche Entscheidungen getroffen wird. Deswegen sind die Gewerkschaften auf die Palme gestiegen. Also zum jetzigen Zeitpunkt kein einziger so ein Betrieb, Bergbaubetrieb, ist rentabel. Das heißt, sind alle Betriebe auf die Subvention angewiesen. Aber das ist noch nicht ganz korrekt, denn diese Krise wurde künstlich geschaffen. Denn diese Kohle, die vom Staat aufgekauft wird, wird von einem staatlichen Betrieb aufgekauft und der Preis setzt auch der Staat fest. Und das ist ein sehr niedriger Preis. Und die Ausrüstung und die Werkstoffe, die wir benötigen, um die Kohle zu gewinnen, die steigen im Preis ständig. Denn es sieht dann so aus, dass natürlich Bergbau ist Verlust, bringt nur Verluste, aber andererseits der Preis, zu dem der Staat die Kohle aufkauft, könnte ja durchaus höher sein. Also nach dem Maidan, nachdem eine neue Regierung an die Macht gekommen ist, wurde auch das Ministerium, die Besetzung des Ministeriums für Energie und Kohlebergbau gewechselt. Und wir laden normalerweise die Mitarbeiter des Ministeriums zu uns auf unsere Sitzungen ein. Die haben uns dabei versprochen, dass die Preise erhöht werden. Wie Sie wissen, zurzeit läuft Krieg im Donbass. Wenn die Regierung entscheidet, den gesamte Kohlebergbau zu schließen, so bleiben 150.000 Menschen auf der Straße. Sie werden arbeitslos. Wenn wir aber dazu rechnen, dass jeder Kumpel eine Familie hat, im Durchschnitt 3 Personen, eine Ehefrau und 2 Kinder, dann können Sie sich vorstellen, wie viele Menschen ohne Mittel, ohne Lebensunterhalt bleiben. Das wird zu einer echten sozialen Explosion führen. Und eine solche Lage wird die Situation im Land noch verschärfen, in einem Land, wo die Situation auch sonst nicht gerade besonders gut aussieht. Das ist, was die Politik des Staates gegenüber der Kumpel und dem Bergbau betrifft. Und die neue Regierung hat vor, auch das neue Arbeitsgesetzbuch zu verabschieden. Es hat sich so ergeben, dass immer wenn die neue Regierung kommt, dann ist es immer die Regierung der Oligarchen. Und die versuchen immer, das neue Arbeitsgesetzbuch zu verabschieden. Und dieses neue angestrebte Arbeitsgesetzbuch verschlechtert sehr stark die Situation der Arbeiter in der Ukraine. Und die einzige Verteidigungslinie, die dabei bleibt und die nicht zulässt, dass das neue Arbeitsgesetzbuch doch verabschiedet wird, das ist die Konföderation der unabhängigen Gewerkschaften in der Ukraine. Wir standen schon mehrfach im Wege bei der Verabschiedung eines neuen Arbeitsgesetzbuches und bis jetzt schwebt es eben in der Luft. Ja. Es ist sozusagen jetzt weg vom Tisch, aber ursprünglich stand es zur Debatte. Eine der Bestimmungen in diesem Arbeitsgesetzbuch ist, dass ein Mitarbeiter entlassen werden kann, ohne die Gewerkschaft in Kenntnis darüber zu setzen. Auch der Anstieg der Arbeitsstunden in der Woche, Wochenarbeitsstunden, stand auch zur Debatte. Und eine ganze Reihe von anderen Garstigkeiten, die die Rechte der arbeitenden Menschen verschlechtern. Wir bekämpfen all diese Bestrebungen, aber zurzeit, unsere Branche, Kohlebergbau, hat sich geteilt. Es gibt einen Teil der Bergwerke, die sich im Hochheitsgebiet der Ukraine, der eigentliche Ukraine, befinden und geblieben sind. Und es gibt eine Reihe der Bergwerke, die sich in den von den Separatisten besetzten Gebieten befinden. Ich werde etwas erklären, wie läuft das in diesen Gebieten, die unter der sozusagen Fuchtel der Separatisten sich befinden.
Примерно неделю, полторы недели назад.
Also etwa vor einer Woche oder anderthalb Wochen der jetzige Premierminister der sogenannten DNR, also Donetsker Volksrepublik, Sacharchenko, hat die Vertreter der Bergwerke zusammen zu sich bestellt.
И, то есть не советовался, да, не предложил, а скорее всего, наверное, уведомил.
Also und zwar hat er nicht darüber beraten und auch gar nicht vorgeschlagen, sondern einfach in Kenntnis gesetzt die Leute, dass er vorhat, die Anzahl der Urlaubstage von 58 auf 24 zu reduzieren. Auch die Arbeitszeit von 6 Stunden auf 8 Stunden zu erhöhen. Und außerdem gefällt es ihm keinesfalls, dass viel zu viele Gewerkschaften sich tummeln im Bergbaubereich. Und er schlägt vor, die alle sozusagen zu unifizieren und zu vereinigen. Und alle anderen werden eben verboten. Und er sagte, in der jetzigen Lage ist das zu demokratisch. Und zwar ist das dokumentiert bei YouTube, diese besagte Sitzung mit diesen Vorschlägen, nicht Vorschlägen, sondern in dieser Kenntnissetzung. Und zwar sieht die Situation so aus, dass wir, die wir uns im Hochheitsgebiet der Ukraine befinden, das Recht zum friedlichen Protest haben. Wir dürfen Protestaktionen durchführen. Wir dürfen nach einem bestimmten Verfahren auch Streiks durchführen. Das alles ist unmöglich für unsere Freunde und Kollegen, die sich in den besetzten Gebieten befinden. Dort geschieht alles unter dem Gewehrlauf. Und wenn jemand zu renitent ist und zu stark auf seinen Rechten besteht, so kann das alles zu einer Tragödie führen. So geschah es, dass wir vor anderthalb Wochen unseren Kollegen und Freund zu Grabe tragen mussten in Soledar. Das ist ein Städtchen im besetzten Gebiet, der arbeitete bei dem Betrieb Artyom Sol, also Artyom Salz, Ivan Lesnitschenko. Und zwar war er verschwunden im Juli des letzten Jahres. Und zwar befand sich diese Stadt Soledar zu dem damaligen Zeitpunkt unter der Kontrolle der Separatisten. Also, und seine Überreste wurden erst im Januar gefunden in einer vernachlässigten Schacht. Er wurde obduziert und dabei wurde festgestellt, dass er infolge der Folter, es wurde ihm der Hals durchgeschnitten, gestorben und auch etliche Schussverletzungen wies sein Körper auf. Und zwar haben uns die Untersuchungsorgane mitgeteilt, dass er umgebracht wurde auf so quasi Bestellung. Jemand hat ihn, so nennt man das so elegant, bestellt. Und es ist noch kein endgültiger Abschluss der Untersuchung stattgefunden. Was bekannt ist, diese Person war immer sehr pro-ukrainisch eingestellt. Der war furchtlos und hat das immer offen zum Besten gegeben. Außerdem war er ein flammender Kämpfer gegen die Korruption im Betrieb. Und jeder Mensch, der sehr eifrig die Rechte der Werktätigen verteidigt, hat natürlicherweise viele Feinde. Also praktisch in dem nicht von der Ukraine kontrollierten Teil zu protestieren und etwas zu versuchen zu erreichen, ist unmöglich. In der Tat, es gibt im Osten der Ukraine Betriebe, die zur Struktur von DETEK, also das sind Betriebe von Rinat Akhmetov. Also zu Zeiten von Janukowitsch hat Rinat Akhmetov als Konzession besonders fette Stücke, besonders gewinnbringende Stücke und Betriebe im Osten übernommen. Und zwar hat er verpachtet für einen Termin von 49 Jahren. Und zum jetzigen Zeitpunkt, weder die jetzige Regierung noch jemand anderer haben erklärt, dass das eigentlich ungesetzlich ist. Also er zahlt Löhne der Arbeitenden in seinen Betrieben. Dort in seinen Betrieben gibt es auch unsere Gewerkschaften. Und zwar, wir stehen auch in einem sozialen Dialog mit dem Besitzer, mit den Besitzern der Unternehmen. Und bestimmt, Rinat Akhmetov verdient sich was. Bestimmt, sonst hätte er das nicht für so lange Zeit gepachtet. Aber als Rinat Akhmetov diese Konzession bekam für Sverdlov Anthrazit und Rovinki Anthrazit, das sind auch die befinden sich bei den Separatisten, also in LNR, Luganske Volksrepublik so genannte, so waren sie auch nicht gewinnbringend. Also ich habe so gesagt, dass diese Krise, die eben daraus entstand, dass die Bergwerke nicht rentabel sind, dass diese Krise künstlich geschaffen wurde. Es gibt in der Tat solche Betriebe, die mit Verlust arbeiten. Also wenn man aber einen solchen Betrieb schließt, so müssen bestimmte Gesetze eingehalten werden. Die Arbeiter müssen 2 Monate im Voraus gewarnt werden. Es muss gesorgt werden, dass sie einen neuen Arbeitsplatz bekommen und die sollen auch die Abfindung bekommen. Aber jetzt ist im Donbass Krieg und direkt an der Frontlinie, wo die kriegerischen Auseinandersetzungen stattfinden, ist es unmöglich, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ja. Also selbstverständlich waren wir im Bilde, dass im Falle des Abschlusses eines Assoziierungsabkommens internationale Währungsfonds wie immer verlangen wird, soziale Ausgaben zu kürzen und bestimmte Betriebe zu kürzen, zu schließen. Das war klar. Und zwar die Erklärung, dass die Bergwerke schließen wollen, die kam schon Ende März im letzten Jahr. Und zwar gab es viele Beschlüsse, Verfügungen der Ministerien und der Regierung mit dem Hinweis, dass eine ganze Reihe und bestimmte Bergwerke bis zum Ende des Jahres geschlossen sein werden. Und wir Gewerkschaften waren natürlich immer dagegen. Aber bis zum heutigen Tag wurde kein einziges Bergwerk in der Ukraine geschlossen. Es hat sich eine Tradition, es ist eine Tradition entstanden, dass gerade die Zechen und die Bergwerke, wo die unabhängigen Gewerkschaften präsent sind, nicht geschlossen werden. Wir protestieren immer, wir lassen das nicht zu. Also ich beantworte, unsere Gewerkschaft findet sich außerhalb der Politik. Wir sind nicht politisch. Und wenn Leute zu uns kommen, in unsere Gewerkschaft, wir stellen denen keine Frage, aus welcher Partei kommen sie oder welches Glaubensbekenntnis haben sie.
Und
Michail Volynets war und bleibt parteilos. Er gehörte niemals zu irgendwelcher Partei. Und er gehört zu keiner Partei. Er war allerdings im Parlament, in der obersten Rada. Und wir brauchten einen Vertreter im Parlament, damit er dort die Entscheidungen, die dort getroffen werden, in unserem Sinne beeinflusst. Und zu dem damaligen Zeitpunkt gab es im Land Verhältniswahlsystem bei der Wahl zum Parlament. Es gab damals nicht das Mehrheitswahlsystem und das heißt, man konnte ins Parlament kommen alleine durch die Parteilisten. Und es kam ein Vorschlag, Angebot von der Partei Batkivschina, das ist die Partei von Julia Timoschenko, damit er überhaupt irgendwie ins Parlament kommt.
Михаил Волонец обратился к Совету председателей и выставил на обсуждение данный вопрос.
Und aus diesem Grund wandte sich der Michael Volynets an unser Dachverband. Und zwar stand die Frage so: Haben wir einen Vertreter im Parlament oder haben wir keinen Vertreter im Parlament? Wie Sie wissen, später wurde Julia Tymoschenko zum Premierminister, aber Michail Volynets blieb ja weiterhin als Abgeordneter der Rada, der gehörte nicht zu der Regierung von Tymoschenko, er blieb weiterhin Gewerkschafter. Ja. Denn es gibt ja eine Gewerkschaft und wir haben auch eine gewerkschaftliche Disziplin und Michail Volynets ist also ins Parlament gegangen mit einem einzigen Ziel, die Interessen der Gewerkschaft durchzusetzen über das Parlament. Sehen Sie, die Gewerkschaft wird gegründet zum Schutz der sozialen, ökonomischen Rechte der Werktätigen. Es geht uns sehr zu Herzen, die Zerstörung jedes Betriebes und die Unglücke und die Leiden unserer Mitglieder. Aber wir haben eben unseren Statut der Gewerkschaft und wir haben auch die Gesetze der Ukraine über die Gewerkschaft und wir können keine Tätigkeit durchführen, die außerhalb dieser Bestimmungen liegt. Wir sind natürlich gegen den Krieg. Wir treten für die integrale, für die unabhängige eine Ukraine auf. Und wenn hier der eine oder der andere den Wunsch verspürte, eine Föderalisierung einer bestimmten Region durchzuführen, so hätte man das in einem vom Gesetz festgelegten Verfahren durchführen müssen. Also wenn die Arbeiter uns ansprechen, die unsere Gewerkschafter, die sich eben im anderen Teil der Ukraine befinden, vom besetzten Teil der Ukraine befinden, und wenn die sich an uns wenden, wir helfen natürlich denen, einen Arbeitsplatz zu finden in der Ukraine. Unsere Gewerkschaft hat eine ganz klare Position in dieser Frage. Unser Wunsch besteht darin, dass der Krieg aufgehört werden soll. Ja. Und die Arbeiter, die zu uns kommen, die sagen uns, die wollen keine Veränderungen, die wollen keine Föderalisierung, die wollen, dass alles so bleibt, wie es gewesen war. Wir wollen, dass die Löhne weiter bezahlt werden, die wollen weiter Kohle fördern, die wollen, dass deren Familien in Frieden leben. Also wir haben eine internationale Abteilung in unserer Konföderation. Und Michail Volynets, sein Stellvertreter, die sind sehr häufig unterwegs und beteiligen sich an vielen internationalen Veranstaltungen der Gewerkschaft. Abgesehen davon sind wir Mitglieder der Europäischen Konföderation der europäischen Gewerkschaften oder internationalen Gewerkschaften. Und wir arbeiten zusammen mit verschiedenen Stiftungen, mit Rosa-Luxemburg-Stiftung und anderen.
Also mich würde wirklich sehr interessieren, wie erleben die Kollegen in den verschiedenen Regionen der Ukraine diesen Krieg ganz konkret? Sie erleben ihn möglicherweise unterschiedlich.
Also wir haben unsere Gewerkschaftsmitglieder praktisch im gesamten Hoheitsgebiet der Ukraine präsent. Und es versteht sich, dass viele Menschen auf verschiedene Art und Weise diese Situation empfinden. Also die Menschen, die im Westen der Ukraine leben, die leiden auf ihre Weise und die Menschen, die im Osten der Ukraine leben, leiden auch auf ihre Weise, denn die bleiben praktisch ohne Besitz. Aber jetzt ist die Rhetorik bei allen gleich. Keiner möchte den Krieg haben. Alle wünschen sich, dass die Ukraine in Ruhe gelassen wird, dass Ukraine einheitlich bleibt und Integrität behält. Viele Menschen, die im Osten der Ukraine wohnen, müssen ihre Häuser verlassen und alles stehen und liegen lassen und suchen irgendwie Schutz in anderen Regionen der Ukraine. Ich habe zum Beispiel dort, wo die Separatisten sind, meine Wohnung überlassen und ich kann nicht zurück. Und bei vielen Menschen, als diese sogenannten Republiken entstanden waren, die haben erlebt, dass die Wohnungen beschlagnahmt wurden, dass die Fahrzeuge beschlagnahmt wurden, dass Menschen beraubt und getötet wurden. Also, denn in diesen quasi Volksrepubliken gibt es keine eigentliche Machtzentrale. Das sind einerseits die sogenannte Regierung und andererseits die Kosakenbanden. Ja. Also ich habe gerade im Internet vor dem Auftritt vor Ihnen im Internet gelesen, dass der Atamane, Kosaken-Atamane, so ein in Krasny Lutsch, das ist ein Örtchen, Roter Strahl, ein Kosagor verboten hat, den gesunden Einwohnern der Stadt, die Stadt zu verlassen. Die Situation ist dort sehr angespannt und die Menschen versuchen, diese Territorien zu verlassen. Natürlich unterstützen wir unsere Gewerkschaftsmitglieder, unterstützen auch deren Kinder, die studieren, dass sie weiter studieren in anderen Universitäten, die sich in der Ukraine befinden. Und natürlich unterstützen wir, soweit wir es können, diese Leute materiell. Also ich habe gerade die Stadt, sehr, sehr heftig umkämpfte Stadt Debaltseve, besucht. Die liegt jetzt praktisch an der vordersten Frontlinie. Zu Friedenszeiten, das ist ein Eisenbahnknotenpunkt. Das war ein kleines Städtchen, friedliches, wo die Eisenbahner wohnten. Zurzeit ist diese Stadt praktisch mehr oder weniger zerstört, scharf umkämpft. Da gibt es keinen Strom, kein Wasser. Das heißt, wenn es keinen Strom gibt, gibt es keine Heizwerke, wird nicht geheizt. Auch ansonsten, die nicht zerstörten Häuser, die sind unbewohnbar, weil durch den ständigen Beschuss seitens der Separatisten alle Fensterscheiben kaputt sind. Draußen herrscht Kälte, minus 10 Grad, starker Wind. Und es besteht keine Möglichkeit, die Fensterscheiben wieder mal einzusetzen. Menschen verstecken sich in Kellern, erstens wegen der ständigen Artilleriebeschüsse und zweitens, weil dort etwas wärmer ist. Also es gibt keine Verkehrsverbindung in der Stadt. Es gab schon einmal eine solche zugespitzte Situation im Sommer und das war eben warm und wir konnten auch dann die humanitäre Hilfe organisieren. Eigentlich steht ganz akut die Frage danach, dass Menschen von dort aus irgendwie evakuiert werden müssen. Und zurzeit ist es sehr gefährlich in Städtchen Debaltseve. In diesen 4 Tagen, in denen ich mich in Deutschland befinde, bekomme ich Berichte, dass das Städtchen von Panzern umstellt ist und es sind Panzerschlachten im Gange. Und das ist nur ein Bruchteil, ein kleines Städtchen, von dem ich Ihnen jetzt berichtet habe. Es gibt aber noch ein anderes Städtchen, heißt Uglegorsk, also Stadt der Kohle. Das ist eine Stadt, wo die Kumpel leben, befindet sich jetzt auch direkt an der Frontlinie. Oder die traurig bekannte Stadt Volnovakha, wo vor kurzem ein Bus beschossen wurde. Die Stadt Mariupol, eine große Stadt, 500.000 Einwohner. Und überall sieht die Situation ähnlich aus. Also bekanntlich begann der echte Maidan am 30. November, als die Polizeitruppe Berkut die Studenten verprügelte. Die Studenten wurden schwer misshandelt, nicht nur einfach, auch schwer misshandelt. Danach kam es zu heftigen Protesten. Es kam zu einem Marsch von Millionen Bürgern. Und die Studenten versammelten sich aus Protest gegen Weigerung von Janukowitsch, den Assoziationsvertrag mit der EU zu unterzeichnen. Danach kam es zu einer Reihe von Ereignissen, die große Unzufriedenheit der Bevölkerung hervorgerufen haben. Erstens wurde die Journalistin Tatjana Tschernowol, das ist eine sehr aktive Journalistin, die Korruption denunzierte, schwer misshandelt, mit dem Leben davongekommen. Danach wurden am 16. Januar im Parlament der Ukraine die depressiven Gesetze verabschiedet, die die Bürgerrechte sehr stark einschränkten.
принципе, когда прошли первые
столкновения... Und dann, als die ersten Opfer kamen, das ist auf eine große Entrüstung gestoßen und keine wollte das dulden. Ich muss allerdings sagen, es fällt mir sehr schwer, jetzt die Bewertung dieser Ereignisse Ihnen hier zu geben, weil ich nicht alles genau weiß. Ich verstehe nicht den Grund, warum die harmlosen Studenten auseinandergejagt und misshandelt wurden. Das waren, ich war bei dieser Aktion dabei, das waren etwa 2000 Studenten, die haben sich ganz harmlos verhalten, die sind, haben gesungen und die sind gesprungen, die haben sich amüsiert. Ich verstehe nicht, warum kam es dazu, dass nachdem die Opposition und die, die Machthaber Abkommen unterzeichnet haben untereinander, dass die nächsten Präsidentschaftswahlen im Dezember stattfinden sollen, also vorgezogen um 4 Monate. Warum plötzlich ad hoc am 16. Januar die repressiven Gesetze verabschiedet wurden? Das waren Gesetze, die die Versammlungsfreiheit einschränkten. Das waren Gesetze, die diejenigen, die ausländischen Stipendien bekamen oder Unterstützung auch repressierten. Das waren Gesetze, die praktisch kopiert wurden von den entsprechenden russischen Gesetzen. Und es gibt auch sehr viele Fragen, die offen geblieben sind. Wie konnte Janukowitsch und wie ist er nun abgehauen? Also alle waren praktisch aus allen Wolken. Es gab keine Voraussetzungen für sein Abhauen. Und plötzlich wurde mitgeteilt, dass er weg ist. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte er noch voll unter der Kontrolle die Truppen und die Polizei. Und wenn er lustig gewesen wäre, hätte er nicht 200, sondern 1000 und mehr umbringen können. Aber dennoch ist er sozusagen abgehauen, ist er verschwunden. Da gab es irgendwelche, wie man so sagt, Kämpfe unter dem Teppich. Und ich bin nicht im Besitz all dieser Hintergründe der Kämpfe. Und deshalb kann ich auch nicht Ihnen sagen, was war denn eigentlich da. Also unsere Erwartung, ja, es ergibt sich immer so, dass nach jeder Revolution das Leben schwerer wird. Es ergibt sich so, dass komischerweise der Dollar sofort nach oben springt und dass die Preise auch nach oben springen, und zwar nach jeder Revolution. Wir haben bereits eine solche Revolution erlebt, nämlich die Orangene Revolution. Danach ist auch der Dollar gesprungen nach oben und die Preise auch. Denn solche Beispiele der Korruption, sein Sohn, ein junger Mann, ein Zahnarzt, Techniker, binnen von 2 Jahren gehört er plötzlich zu den reichsten Menschen in der GUS. Und auf die Frage der Journalisten, wie war das nun möglich, dass ihr Sohn so blitzschnell zum Milliardär geworden ist, da antwortete er dreist: Mein Sohn arbeitet einfach sehr gut.